Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Der Bundesrat will sparen, 2,7 Milliarden pro Jahr. Wir zeigen wo und fragen warum. Der Bundesrat will nur noch sauberes Geld auf Schweizer Banken. Was ist neu an der neuen Finanzmarktstrategie? In der Türkei haben Regierung und Armeespitze die Lage beraten, nachdem gegen 60 Offiziere verhaftet worden sind. Wir sprechen über Armee, Regierung, Putsch und Perspektiven in der Türkei. Wir berichten über die Verhandlung von Spitzenpolitikern in den USA zum Thema Gesundheitsreform. Sie findet vor laufender Kamera statt. Und ein Beitrag zum Thema «Das war der Hammer». Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk. Zuerst jetzt Andrea Abbühl mit dem Nachrichtenüberblick.
Der Bundesrat hat seine Sparabsichten konkretisiert. Bis 2015 soll das Sparvolumen des Bundes jährlich angepasst werden, bis zum Betrag von 2,7 Milliarden Franken. In den Jahren danach soll an dieser Summe festgehalten werden. Vor allem beim Verkehr sind Einsparungen geplant. Viele regionale Bahnlinien sollen in den nächsten 4 Jahren keine Subventionen mehr erhalten. Aber auch beim Verkehr auf der Straße sind Sparmaßnahmen vorgesehen, sowie bei der Landwirtschaft und der Armee. Schweizer Banken sollen künftig kein Geld mehr aus dem Ausland annehmen, das nicht versteuert ist. Noch ist unklar, wie der Bundesrat dieses Ziel erreichen will. Finanzminister Merz sagte, sein Departement habe den Auftrag, Verhandlungen mit anderen Ländern oder der EU vorzubereiten. Es gehe um Vereinbarungen über eine Abgeltungssteuer, Straferleichterungen oder andere Lösungen. Der Bundesrat setze auf eine engere Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Steuerdelikten, sagte Merz weiter. Den automatischen Informationsaustausch lehne man jedoch ab. Die EU allerdings will daran festhalten, wie die EU-Kommission mitteilt. In der Rechtskommission des Nationalrats ist der Umgang mit der sogenannten Abzocker-Initiative weiterhin stark umstritten. Mit Stichentscheid der Präsidentin hat die Kommission beschlossen, nicht auf einen indirekten Gegenvorschlag, also auf den Vorschlag der SVP, zu setzen. Die knappe Kommissionsmehrheit sei der Ansicht, dass die Frage der überrissenen Managerlöhne und der Boni rasch geregelt werden müsse, sagte Kommissionspräsidentin Anita Tanay. Das Stimmvolk solle möglichst bald über die Abzocker-Initiative abstimmen können. Deshalb solle nicht zugewartet werden, bis das Aktienrecht revidiert sei. Im Streit über die Reform des Gesundheitswesens hat US-Präsident Obama zu einem Kompromiss aufgerufen. Es gebe in einer ganzen Reihe von Fragen große Übereinstimmungen zwischen Demokraten und Republikanern, sagte er zum Auftakt eines Treffens mit Vertretern beider Parteien. Mit dem Treffen will Obama die ins Stocken geratenen Bemühungen für eine Gesundheitsreform wiederbeleben. Unglücklicherweise sei das Thema politisch ideologisiert worden, meinte der US-Präsident. 2 Wochen nach seinem Wahlsieg ist Viktor Janukowitsch als neuer Präsident der Ukraine vereidigt worden. Er übernimmt das Amt vom bisherigen Präsidenten Viktor Juschenko. Janukowitsch sagte nach der Vereidigung, die Ukraine werde künftig als blockfreier Staat im europäischen Sicherheitsgefüge existieren. Eine neue Regierung müsse rasch für wirtschaftliches Wachstum und eine bessere soziale Lage sorgen. In der Türkei sind die Spitzen der Regierung und der Armee zu einem Krisentreffen zusammengekommen. Nach dem Treffen riefen sie das Volk zu Besonnenheit auf. Die Bevölkerung könne sicher sein, dass die Regierung sich an das Gesetz halte. Hintergrund dieses Aufrufs ist die angespannte Lage im Land wegen einer Verhaftungsaktion. Die türkische Regierung hatte mehrere aktive und pensionierte Militärführer festgenommen. Sie warf ihnen vor, sie hätten einen Putsch geplant. Die Ölpest in Italien weitet sich aus. Italienische Medien berichten, die Ölsperren im Fluss Po seien ungenügend. Mit den Barrieren wollte man das Öl aufhalten, um es dann abzusaugen. Nun hat das Öl die Region Parma erreicht. Die Behörden riefen die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten auf, kein Leitungswasser zu trinken. Das Öl zwischen 2 und 10 Millionen Liter Heizöl stammt aus einer stillgelegten Raffinerie. Die Behörden gehen von einer Sabotage aus. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG ID Swiss baut bis 2014 100 Stellen ab. Der Verwaltungsrat hat dem Abbau zugestimmt. Mit Umstrukturierungen in verschiedenen Abteilungen sollen jährlich zwischen 17 und 33 Millionen Franken eingespart werden. Betroffen sind unter anderem die Abteilungen Immobilien, Personal und Ausbildung sowie Marketing und Buchhaltung. Für die Cablecom, die einem amerikanischen Unternehmen gehört, war 2009 kein gutes Jahr. Der Umsatz stagnierte fast, er liegt bei rund 1,1 Milliarden Franken. Das Unternehmen verlor auch rund 10.000 Kunden. Zwar gewann Cablecom beim digitalen Fernsehen 32.000 Kunden dazu. Beim analogen Fernsehen kündigten aber 42.000 Kunden ihr Abonnement. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.644 Punkten, minus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.197 Punkten, minus 1,7%. Der Euro wird zu 1,4635 Franken gehandelt, der Dollar zu 1,0858 Franken. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht fällt verbreitet Regen. In Graubünden hält der Föhn noch bis morgen früh an. Sonst ist es morgen wechselhaft und windig und es gehen immer wieder Schauer nieder. Die Schneefallgrenze sinkt bis am Abend gegen 700 Meter. Die Höchstwerte erreichen 10 Grad. Im Süden fällt morgen zunächst Regen. In der zweiten Tageshälfte lockern die Wolken mit Nordföhn auf bei 14 Grad. Am Samstag scheint zuerst die Sonne, dann ziehen Wolken auf. Am Sonntag fällt im Süden und Westen Regen. In den Föhnregionen gibt es längere sonnige Phasen.
Sie hören euch der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Abbruch GmbH. Die Regierung stellt ihr Sparprogramm vor. Einzelheiten des Vorschlages und die Frage, ist das ernst gemeint? Reinigungskolonne. Die Regierung will den Finanzplatz säubern. Der Bericht über die Strategie und eine Diskussion darüber. Dann Schwergewichtsringen im Versteckten. Das Militär und die Regierung in der Türkei kämpfen um die Macht. Seilziehen vor der Kamera. Barack Obama und Kongressführer kämpfen in Washington um die Gesundheitsreform. Und der Hammerkampf im Ponier-Luxuswagen hat ausgekämpft. Und nicht nur der. Nachruf auf eine ganze Epoche im Echo der Zeit. Eine Sendung, die Sie auch als Podcast beschaffen können. Jetzt schon ab 19 Uhr. Näheres dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Erst letzte Woche präsentierte Bundesrat Hans-Rudolf Merz eine hocherfreuliche Staatsrechnung. Fürs Krisenjahr 2009 resultierte ein Milliardenüberschuss. Allerdings sagte er, auch der Schweiz drohten rote Zahlen. Und so hat die Landesregierung heute ein ruppiges Sparprogramm präsentiert. Bis 2015 will der Bundesrat pro Jahr, wir haben es eben gehört, 2,7 Milliarden weniger ausgeben. Weniger als heute. In allen Departementen wird man weniger ausgeben wollen, aber einige dieser Departemente trifft es besonders. Pascal Krauthammer zuerst mit Einzelheiten.
Es sind zunächst 50 kleinere Sparmaßnahmen, die der Bundesrat anpeilt. So will er beispielsweise weniger Kulturprojekte unterstützen, was 1,5 Millionen Franken Einsparungen pro Jahr bringt. Er kürzt die Ausgaben für die Imagepflege durch Präsenz Schweiz in ähnlicher Größenordnung und er schafft die Online-Informationsplattform Swiss Info ab. Sparpotenzial 13,4 Millionen Franken. Doch dann gibt es auch die großen Posten, die das Sparpotenzial am Schluss auf 2,7 Milliarden Franken anwachsen lassen sollen pro Jahr. Mit einer 12. AHV-Revision beispielsweise will der Bundesrat den Rentnerinnen und Rentnern ganze 650 Millionen Franken streichen. 50 Millionen Franken will er bei der Armee einsparen, obwohl diese bereits heute über Geldprobleme klagt. Und fast 65 Millionen weniger Bundesmittel stehen für die Landwirtschaft zur Verfügung. Bauernverbandspräsident Hans-Jörg Walter gibt sich darum konsterniert.
Ja, wir sind natürlich erstaunt, dass jetzt der Bundesrat bei der Landwirtschaft in diesem Ausmaß kürzen will, nachdem er auf der anderen Seite immer wieder sagt, er wolle die Landwirtschaft unterstützen, vor allem auch im Hinblick auf einen allfälligen Beitritt im Freihandel mit der EU.
Doch nicht nur die Bauern müssen um ihr Bundesgeld fürchten. In den nächsten 4 Jahren sollen auch 175 regionale Bahnlinien keine Subventionen vom Bund mehr erhalten. Für Peter Vollmer vom Dachverband des öffentlichen Verkehrs alias VÖV, wären die Folgen dieser Sparübung
sehr gravierend bis katastrophal, weil damit ist die flächendeckende Versorgung des Landes durch den öffentlichen Verkehr in Frage gestellt.
Aber auch der Straßenverkehr muss große Opfer bringen. Für den Bundesrat steht nämlich fest, dass der geplante Ausbau des Nationalstraßennetzes nur in Frage kommt, wenn für den Bund keine zusätzlichen Kosten entstehen. Michael Gierken, Direktor des Nutzfahrzeugverbandes ASTAG, kann darüber nur den Kopf schütteln.
Ein weiteres Aufschieben der Investitionen wird zur Folge haben, dass wir in den kommenden Jahren einen Verkehrskollaps haben könnten in der Schweiz. Wenn die Wirtschaft anzieht, würde das dazu führen, dass die Wirtschaft nicht wachsen kann.
Darum werde man sich mit allen Mitteln gegen dieses Sparpaket wehren, sagt der ASTAG-Direktor, und er erhält dabei Rückendeckung von Benjamin Wittwer, Direktor der Verkehrsdirektorenkonferenz.
Aus Sicht der kantonalen Bau- und Verkehrsdirektoren soll auf diese Massnahmen verzichtet werden.
Angesichts des angekündigten Widerstands der vielen Interessengruppen sagt Hans-Rudolf Merz über sein Sparpaket:
Ja, natürlich wird das zerrupft, aber das ist für mich nicht das erste Mal.
Bei anderen Entlastungsprogrammen habe er Ähnliches erlebt und mit Hilfe von viel Überzeugungsarbeit werde auch dieses Sparprogramm seine Gefolgschaft finden, ist Merz überzeugt.
Pascal Krauthammer, da soll also sehr viel gespart werden. Die Vorschläge dazu brächten eine ganz neue Politik im Bereich Verkehr. Bei der Landwirtschaft auch, und man drischt auch auf noch heiligere Kühe ein, die AHV. Philipp Burkhardt leitet unsere Bundeshausredaktion. Frage jetzt an Sie, Philipp Burkhardt. Ist das alles wirklich ernst gemeint, wie Bundesrat Merz am Schluss jetzt betont hat? Oder wird da einfach mal eine Riesendrohung in die Welt gesetzt, um damit schließlich irgendeinen kleineren Sparerfolg zu sichern?
Ich glaube, es ist schon ernst gemeint, aber wenn dieses Sparpaket so durchkommt, dann esse ich einen Besen. Gerade die Sparmaßnahmen im Verkehrsbereich, wir haben es eben gehört, die werden dermaßen viel Widerstand bewirken, dass man das in diesem Umfang schlicht vergessen kann. Von den Einsparungen beim Regionalverkehr sind die Kantone betroffen, die haben im Ständerat eine mächtige Lobby, die dagegen sein wird. Beim Straßenverkehr werden Verkehrsverbände wie TCS oder ACS mobilisieren. Andere Pläne des Bundesrates, wie zum Beispiel eine neue Abgabe von einem Rappen auf jeden gefahrenen Kilometer auf Schiene oder Straße, bedingen eine Änderung der Bundesverfassung, also zwingend eine Volksabstimmung. Da sind riesige Hürden zu nehmen und am Schluss wird, das steht schon jetzt fest, das Sparprogramm noch ganz massiv zerrupft, wie sich der Finanzminister ausdrückte.
Eben Verkehr, Stichwort Verkehr, was da vorgeschlagen wird, würde ja auf einige völlig neue Akzente in der Verkehrspolitik hinauslaufen. Das ist ja nicht nur ein Sparpaket, sondern auch ein Verkehrslenkungspaket in einem gewissen Sinn.
Das wäre so die eben erwähnte neue Abgabe. Dieser Verkehrsrappen, der würde, wie gesagt, pro gefahrenen Kilometer erhoben. Also je weiter und je mehr man fährt, umso teurer wird es auch. Da wird eine gewisse Lenkungswirkung bezweckt damit, nach dem Verursacherprinzip, wie der Bundesrat selber schreibt. Das wäre in der Tat ein neues Element in der Verkehrspolitik.
Nun, noch immer zum Thema Verkehrspolitik. Wir haben letzte Woche gehört, ich glaube letzten Freitag war es, 850 Millionen pro Jahr fehlen nur für die SBB-Infrastrukturkosten. Das hat man neu berechnet und ist da auf eine leicht andere Zahl gestoßen. Ist das schon einberechnet?
Nein, erstaunlicherweise nicht. Der Bundesrat habe schlicht nicht über diese Forderung diskutiert, sagte Finanzminister Merz, aber er sei zuversichtlich, dass man da schon eine Lösung finde. Das finde ich schon ziemlich eigenartig, muss ich sagen. Da plant der Bundesrat die finanzielle Zukunft der Schweiz. Er hat eine Forderung von immerhin 850 Millionen pro Jahr auf dem Tisch und macht sie nicht mal zum Thema. Immerhin sagt die SBB, werde das bestehende Bahnnetz nicht mehr im heutigen Zustand aufrechterhalten werden können, wenn dieses Geld nicht fließen sollte. Nun, der Bund setzt auf eine Arbeitsgruppe, die soll nach neuen Mitteln für den öffentlichen Verkehr suchen, also noch einmal eine neue Abgabe für die Bahn obendrauf. Da kommen am Schluss schon ein bisschen viel neue Abgaben zusammen.
Anderes Thema, AHV, die Altersversorgung, ein sehr, sehr sensibles Thema, verständlicherweise. Besteht irgendeine Aussicht, dass da irgendeine Kürzung effektiv zustande kommt, oder ist das a priori illusionär?
Also zumindest im Parlament kann ich mir vorstellen, dass Maßnahmen bei der AHV am ehesten noch Chancen haben könnten, obschon es auch hier um sehr, sehr große Sparbeiträge geht, 650 Millionen. Es wurde ja politisch während Jahren das Terrain geebnet, darauf hingewiesen, dass eine 12. AHV-Revision mit großen Einschnitten nötig sein wird. Rentenalter 66 für beide Geschlechter könnte da wieder zum Thema werden. Ob solche Vorschläge allerdings dann vor dem Volk auch noch eine Chance haben, da gibt es sicher ja auch eine Volksabstimmung, das scheint mir eher fraglich. Schon die 11. AHV-Revision ist ja in der Abstimmung gescheitert. Die Schweizerinnen und Schweizer, die lassen sich nicht gerne an ihren Sozialversicherungen herumflicken.
Letztes Thema, die Armee. Verteidigungsminister Maurer wollte eine 500 Millionen mehr, auf die sei er dringend angewiesen. Das muss er vermutlich vergessen.
Ja, mit den Unterlagen des Bundesrates nachzuschließen, ist der Verteidigungsminister mit seiner Forderung ziemlich gegen eine Wand gelaufen. Statt mehr zu bekommen, deutlich mehr, muss die Armee sogar noch 50 Millionen Franken zusätzlich ans Bein streichen und in diesem Umfang weniger Rüstung kaufen. Da würden bewusst gewisse Fähigkeitslücken in Kauf genommen, wie es im Bericht des Bundesrates wörtlich heißt. Im Übrigen warte man auf den sicherheitspolitischen Bericht aus dem Verteidigungsdepartement Maurer, wobei vom Bundesrat schon jetzt betont wird, dass dieser Bericht ebenfalls mittelfristig zu einer Entlastung des Bundeshaushaltes beitragen soll. Also ein Ausbau der Armee, das ist klar, ist für die Regierung überhaupt kein Thema.
Das Inkaufnehmen von Fähigkeitslücken und andere Probleme in der Einschätzung unseres Bundeshausredaktors Philipp Burkhardt. Es ist einiges geschehen in letzter Zeit, auch was das Bankgeheimnis angeht. Die Schweiz hat 18 Doppelbesteuerungsabkommen ausgehandelt, mit denen sie auch bei Steuerhinterziehung Daten ans Ausland liefert. Im Dezember gab der Bundesrat seine neue Finanzplatzstrategie bekannt. Heute hat er die präzisiert. Priscilla Imboden zuerst mit Einzelheiten.
Die Zeiten haben sich geändert. Verteidigte der Bundesrat früher das Bankgeheimnis durch alle Böden hindurch, so wiederholte Hans-Rudolf Merz heute immer wieder.
Es liegt nicht im Interesse unseres Landes, unversteuerte Gelder aus dem Ausland anzuziehen.
Bis dieser rhetorischen Kehrtwende auch Taten folgen können, müssen zwei Probleme gelöst werden. Was tun mit dem vielen Schwarzgeld, das in der Schweiz seit Jahrzehnten verwaltet wird? Und wie verhindern, dass Steuerflüchtlinge in Zukunft ihr Geld in die Schweiz bringen? Diese Fragen will der Bundesrat in bilateralen Verhandlungen beantworten. Er beabsichtige,
mit wichtigen Ländern und allenfalls eben auch mit der EU die Vereinbarung einer Abgeltungssteuer und oder von Amnestielösungen und oder von anderen Varianten anzustreben.
Ein Sammelsurium von Maßnahmen also. Auch die Idee der Selbstdeklaration fiel, also dass Kunden bescheinigen müssen, dass ihr Geld versteuert ist. Zum Einwand, das sei alles etwas vage, sagt er.
Wer gibt schon seine Verhandlungspositionen von Anfang an preis?
Was er aber preisgibt, ist, wo die Verhandlungsbereitschaft der Schweiz aufhört. Im Gegensatz zu dem, was Hans-Rudolf Merz im Januar vor der Presse antönte, sagt der Bundesrat heute klipp und klar, kein automatischer Informationsaustausch.
Weil er bedeutet das Ende der Privatsphäre und damit auch eine sehr grosse Belastung für den Finanzplatz, der damit eben sehr viel Substanz verlieren würde.
Weg vom Tisch ist auch ein Dienstleistungsabkommen mit der EU. Der Versicherungsverband forderte dies, um Zugang zum EU-Markt zu erhalten. Es habe sich herausgestellt, dass dieses Projekt, das auch Spitäler, Post- und Stromversorger betreffen würde, zu kompliziert sei. Der Bundesrat will in den bilateralen Verhandlungen mit einzelnen Ländern besseren Marktzugang für Versicherer und Banken erreichen. Es bleibt aber unklar, ob dies in der EU nicht zentral ausgehandelt werden muss. Beim Versicherungsverband bleibt man hoffnungsvoll. Sprecher Frank Keidel sagt,
für uns ist wichtig, dass der Bundesrat deutlich gemacht hat, dass er die Möglichkeiten für einen verbesserten Marktzutritt bei der EU weiter vertiefen will. Das ist für uns entscheidend.
Die Bankiervereinigung ist mit den Aussagen des Bundesrates rundum zufrieden. Der Medienverantwortliche Thomas Sutter.
Wir sind sehr zufrieden, vor allem, da der Bundesrat einmal mehr sich klar hinter seine Finanzmarktstrategie vom Dezember gestellt hat und auch deutlich gemacht hat, dass es keinen automatischen Informationsaustausch geben wird.
Lob erhält der Bundesrat auch von der FDP und der CVP. Die SVP wirft dem Bundesrat eine fehlende Strategie vor. Er müsse die Privatsphäre der Bürger besser schützen und die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes stärken. Kritik kommt auch von linker Seite. SP-Präsident Christian Löwra sagt:
Ich hätte erwartet, dass er eine Weißgeldstrategie fährt, die Hände und Füße hat, dass er gegenüber sämtlichen Ländern verlangt, dass Neugelder in der Schweiz nur angelegt werden, wenn der Beweis erbracht werden kann, dass sie ordentlich besteuert worden sind.
Der SP-Präsident ist der Meinung, der Bundesrat sei mit seiner Strategie gegen Schwarzgeld auf halbem Weg stehen geblieben.
Ein Beitrag von Priscilla Imboden. Der Bundesrat will also keine unversteuerten Vermögen mehr in der Schweiz. Das ist der Grundsatz der neuen oder je nach Standpunkt auch nicht so neuen Finanzplatzstrategie. Wie man dieses Ziel erreichen will, soll in bilateralen Verhandlungen mit verschiedenen Ländern einzeln ausgehandelt werden. Man will je nachdem über eine Abgeltungssteuer reden, also doch. Man will Amnestien erwirken für Geld, das schon seit längerem hier liegt. Man will aber keinen automatischen Datenaustausch. Was heißt das alles? Was heißt es auch nicht? Bei mir im Studio waren zwei Kollegen, die sich intensiv mit diesem Dossier Finanzplatz beschäftigt haben, Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer und Inlandredaktor Oliver Washington. Ich fragte Oliver Washington, was hat sich heute effektiv geändert?
Ja, der Bundesrat hat ja schon verschiedentlich betont, dass es ihm wichtig sei, dass in Zukunft keine nicht deklarierten Gelder mehr in der Schweiz bei den Schweizer Banken liegen sollen. Ich würde sagen, das Neue ist, dass dieses Ziel sozusagen die höchste Priorität hat, welche der Bundesrat in seiner Finanzmarktstrategie verfolgt.
Also das Ziel, saubere Gelder hier, ist nicht neu, sagen Sie, aber es hat eine größere Wichtigkeit bekommen. Ist das, alles in allem gesehen, ein großer Schritt auf diesem Gebiet?
Das mag kommunikativ vielleicht ein großer Schritt sein für die Schweiz, aber wenn wir den Weg anschauen, den der Bundesrat beschreiten will, um dieses Ziel zu erreichen, dann stellen wir fest, er will mit den einzelnen Ländern bilateral verhandeln. Und da besteht meines Erachtens die gewisse Gefahr, dass eben der Bundesrat für einzelne Länder solche Lösungen ausarbeiten kann, aber dass dann eben andere Länder 10, 15 Jahre warten müssen und dass dann die Schweiz für diese anderen Länder eben nach wie vor eine Steuerhinterziehungsoase bleibt.
Das heißt, man macht gar nicht den ganzen Weg und in diesem Sinne wäre es auch gar nicht ein wirklich großer Schritt. Rainer Bohrer, sehen Sie das gleich? Eigentlich noch nicht viel passiert.
Also ein großer Wurf ist das, was der Bundesrat heute präsentiert hat, sicher nicht. Da gehe ich mit Oliver Washington überein. Aber ich denke, es ist trotzdem ein wichtiger Schritt, weil es ist ein Schritt auf der in Richtung Relativierung oder vielleicht sogar Abschaffung des Bankgeheimnisses. Und dieser Schritt heute war nicht ganz unwichtig.
Oliver Washington, ist es nicht so, dass mehr gar nicht möglich ist in der Schweiz? Dass dieses Bankgeheimnis von so vielen Politikern so lange, so intensiv verkauft worden ist, dass man es jetzt nicht einfach mit einem Schlag abschaffen kann und Schluss?
Ja, es scheint tatsächlich so, dass das Bankgeheimnis in den Köpfen wirklich tief verankert ist und die Konsequenz haben wir gesehen, dass der Bundesrat eben nie eine wirkliche Strategie ausgearbeitet hat. Und insofern würde ich sagen, der heutige minimale kleine Schritt ist eben die Folge davon, dass der Bundesrat eigentlich keine Strategie hat und eben deshalb immer nur reagieren kann.
Das ist gar keine wirkliche Strategie, sagt Oliver Washington. Rainer Bohrer, hat Hans-Rudolf Merz nicht recht, wenn er sagt, wir können ja gar nicht die ganze Verhandlungsstrategie mit diesen verschiedenen wichtigsten ausländischen Playern auf den Tisch legen im Vornherein? Hat das nicht etwas für sich?
Natürlich, das ist sozusagen eine Banalität. Also die Taktik, die hat er heute in Andeutungen auf den Tisch gelegt, der Finanzminister. Aber die Strategie, die steht ja eigentlich schon seit Dezember und die hat sich nicht im Wesentlichen verändert. Allerdings muss man auch sehen, und da denke ich, das ist schon richtig, dass der Spielraum, den der Bundesrat hatte, sich in den letzten Jahren natürlich massiv, drastisch eingeengt hat unter dem internationalen Druck und dass er deshalb eigentlich gar keine andere Wahl hatte heute.
Das bringt mich gerade auf die drei Punkte, von denen Bundesrat Merz sagt, er wolle von denen ausgehen. Er sagt, er redet immer noch von einer Abgeltungssteuer. Hat man da überhaupt noch Spielraum? Kann man das noch? Kann man die noch mal bringen?
Ja, die Abgeltungssteuer würde ja Vermögen in der Schweiz besteuern und das Geld würde dann ins Ausland fließen. Aber was die Abgeltungssteuer eben nicht macht, sie kann eben keine Steuerhinterziehung beispielsweise in Deutschland verhindern. Und deshalb denke ich, dass diese Option eigentlich keine Option ist und deshalb eine Totgeburt, wenn man so sagen darf.
Da bin ich nicht ganz Ihrer Meinung. Ich denke, die Abgeltungssteuer für sich alleine ist sicher keine Variante, aber eine Abgeltungssteuer kombiniert mit einer Deklarationspflicht könnte dann vielleicht doch die Fronten vor allem in den Nachbarstaaten Deutschland, Frankreich, Italien etwas aufweichen.
Stichwort Deklarationspflicht. Die Haltung, die heute hier zutage trat, ist das eine neue Perspektive, die etwas bringen kann, Oliver Washington?
Ja, bei der Deklarationspflicht hängt eben vieles davon an, wie diese dann ausgestaltet ist. Wenn die Bankkunden einfach einen Zettel unterschreiben müssen und deklarieren müssen, dass sie das Geld versteuert haben, dann bringt das reichlich wenig, weil da kann man auch betrügen. Aber wenn die Bankkunden eben auch beispielsweise einen Steuerbeleg präsentieren müssen, dass sie dieses Geld auch versteuert haben, dann würde eine Deklarationspflicht natürlich etwas bringen.
Beides hat ja eigentlich der Finanzminister heute nicht ausgedeutscht, was er machen will. Das heißt, möglicherweise ist das tatsächlich eine Variante für gewisse Länder.
Aber eines hat Bundesrat Merz klar gemacht. Automatischer Informationsaustausch, das kommt nicht in Frage, sagt er. Wird er das in einigen Jahren auch noch sagen können oder anders gefragt, ist das eine Position, die sich durchziehen lässt?
Ich denke auf die lange Frist mit Garantie nicht, weil der Druck des europäischen Umlandes, möglicherweise auch anderer Länder, wird weiter aufrechterhalten, wird möglicherweise sogar noch steigen. Und dieser Druck wird dann dazu führen, dass es auch hier zu einer graduellen Aufweichung führt. Allerdings im Moment, denke ich, kurzfristig wird er diese Strategie noch etwas versuchen weiterzuziehen und wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen Erfolg landen damit.
Wir haben jetzt gesprochen von den drei Punkten, die bilateral verhandelt werden müssen. Das letzte war der automatische Informationsaustausch. Was heißt das unter dem Strich, Oliver Washington? Eine leichte Akzentverschiebung, aber mehr nicht.
Ja, das heißt, dass wir heute eigentlich keinen großen Schritt weiter sind. Das, was der Bundesrat uns heute präsentiert hat, hat meines Erachtens keine große Zukunft und vor allem hat er eben eine Antwort auf die große Herausforderung, die auf die Schweiz zukommen wird, nämlich den automatischen Informationsaustausch, eine wirkliche Antwort, mit der auch das Ausland wohl zufrieden sein könnte, eine solche Antwort hat der Bundesrat heute nicht geliefert.
Ich interpretiere es etwas anders. Ich denke, es ist ein weiterer, wenn auch nicht großer Schritt auf dem Weg weg vom guten alten Bankgeheimnis eben in eine bankgeheimnisfreiere Zeit.
Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer und Inlandredaktor Oliver Washington. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Kämpfen. Türkische Regierung gegen die Armee, amerikanischer Präsident gegen den Kongress und Hammer gegen den Rest der Autos. Dieser Kampf geht zu Ende. Präsident Erdogan, Regierungschef Gül und Armeechef Başbu hatten heute in Ankara Gesprächsstoff für mehrere Stunden, hört man. Interessantes Thema der Unterredung: Will das Militär die Regierung und den Präsidenten stürzen? Diese Diskussion wurde nötig, nachdem am Montag 50 höhere Militärs verhaftet worden sind. 20 von ihnen sitzen noch immer hinter Gittern. Heute kamen weitere Verhaftungen hinzu. Der Vorwurf eben Putschversuch gegen die Regierung. Die Politik lässt Offiziere in großer Zahl verhaften. Das sei ein für die Türkei absolut neuer Vorgang, meint Heinz Kramer. Er ist Türkei-Spezialist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und hat längere Zeit in der Türkei selber geforscht.
Es ist insofern ein absolutes Novum, als erstmalig zwei pensionierte Oberbefehlshaber der Streitkräfte, also Angehörige des obersten militärischen Gremiums, zu den Verhafteten zählen. In der Vergangenheit im Ergenekon-Verfahren sind ja auch diverse Offiziere, allerdings wesentlich niederrangigere, verhaftet worden. Ein Kommentar in der türkischen Presse stellt dazu, glaube ich, zutreffend fest: Die Unberührbaren werden berührt. Das heißt, das Militär steht nicht mehr jenseits oder gar über der Justiz oder dem Recht.
Wann hat dieser Wandel, das ist ja offensichtlich ein massiver struktureller Wandel, wenn ich Sie richtig verstehe, wann und wo hat der begonnen?
Der hat im Grunde genommen, nimmt er seinen Ausgang und vielleicht auch sogar schon seine Vorentscheidung in den Präsidentenwahlen des Jahres 2007, als der damalige AKP-Außenminister Abdullah Gül als Kandidat aufgestellt wurde und das Militär ihn mit allen Mitteln verhindern wollte, einschließlich einer kaum verhohlenen Putschdrohung. Damit ist das Militär gescheitert, weil die AKP damals das Volk an die Urnen rief und da einen überzeugenden Wahlsieg errang und damit dem Militär demonstrierte, dass jeder Angriff gegen die Wahl Abdullah Güls von der Bevölkerung als unzulässige Einmischung des Militärs angesehen wurde. Militärputsche zur Regelung fundamentaler politischer Auseinandersetzungen sind im Augenblick in der Sicht der türkischen Bevölkerung nicht das Mittel der Wahl. Das hat das Militär gelernt.
Spielt das eine Rolle? Das Militär, sagen Sie, hat das gelernt, aber interessiert das das Militär, ob das Volk das gut oder schlecht findet? Anders gefragt, ist heute der Putsch weniger wahrscheinlich, als er es früher war?
Der Putsch ist heute sicherlich viel weniger wahrscheinlich, weil zumindest alle Generalstabschefs seitdem, und das ist im Wesentlichen Ilker Başbuğ, das gelernt haben. Es haben längst nicht alle führenden Militärs gelernt, wie die Putschpläne, die in den letzten Wochen wieder durch die Presse ans Licht gebracht worden sind, zeigen. Wobei man auch sagen muss, es scheint innerhalb des Militärs mehrere Fraktionen zu geben. Denn die Dokumente, die diese Putschpläne angeblich belegen, sind aus dem Militär heraus von Offizieren der Presse zugespielt worden. Es gibt also offensichtlich innerhalb des Militärs inzwischen Vertreter einer alten Linie, die sagt, notfalls putschen wir uns ein genehmes politisches System zurecht, und Vertreter, wenn man so will, einer neuen demokratischen Auffassung, die sagen, das Militär hat sich aus der Politik herauszuhalten, es hat das zu tun, was die Politik von ihm verlangt und nicht der Politik vorzuschreiben, was diese tun soll.
Vor diesem Hintergrund, wovon geht man jetzt eigentlich aus? War hier effektiv ein Putsch akut die Gefahr, auf die der Staat, die Staatsanwaltschaft reagiert hat? Oder werden hier einfach neue politische Verhältnisse quasi organisiert? Findet hier einfach ein Machtkampf mit verschiedensten Mitteln statt?
Das lässt sich nicht ganz eindeutig beantworten. Klar ist, dass ein Koffer voll Dokumente, in denen über eine umfassende Planung für einen Staatsstreich gegen die AKP-Regierung berichtet wird, aus dem Militär heraus der Tageszeitung Taraf zugespielt worden sind, die diese veröffentlicht hat. Der Streit geht im Augenblick natürlich darum, sind diese Dokumente echt, und wenn sie echt sind, was haben sie zu bedeuten? Sind es echte Putschpläne oder nur Spielereien des Generalstabs? Das kann letztlich nur eine gerichtliche Untersuchung entscheiden. Und in diesem Zusammenhang sind angeblich ja auch die Verhaftungen Anfang dieser Woche erfolgt. So gesehen kann man durchaus argumentieren, dass es hier um einen notwendigen juristischen Vorgang geht, der aufklärt, ob das türkische Militär im Rahmen von Recht und Gesetz handelt.
Wenn die Staatsanwälte jetzt Offiziere in großer Zahl einsammeln, um das jetzt mal abzuklären, hat das auch eine Bedeutung für das, wovon wir immer wieder lesen und hören, nämlich für den sogenannten tiefen Staat, also für den Bereich, wo das Militär dann übergeht in mafiöse Strukturen, in radikal nationalistische Strukturen? Ist das mit betroffen? Geht es um diese Ebene auch?
Es geht ganz zentral um diese Ebene. Die jetzigen Vorgänge sind auch ein ganz entscheidender Schlag gegen den tiefen Staat. Vielleicht in erster Linie gegen den tiefen Staat und gar nicht so sehr gegen die offizielle Institution der türkischen Armee.
Worauf läuft das hinaus in der Perspektive, wenn die Politik jetzt die Armee quasi dermaßen unter Kontrolle nimmt, untersucht, was da läuft? Läuft das auf eine Stabilisierung der türkischen Machtverhältnisse hinaus oder eher auf eine Destabilisierung?
Es läuft eindeutig auf eine Eröffnung der Chance demokratischer Stabilisierung der Türkei hinaus. Denn die Armee hat in den vergangenen 40 bis 50 Jahren immer dagegen gearbeitet, dass es zu einer demokratischen Stabilisierung kam, indem sie selbst den Weg der autoritären und demokratischen Stabilisierung begangen ist, indem sie konkret geputscht hat. Insofern war die türkische Armee ein deutliches, sogar das entscheidende Hindernis für die Entwicklung einer stabilen Demokratie in der Türkei.
Heinz Kramer ist Türkei-Spezialist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Normalerweise spricht man von einem Gipfeltreffen, wenn sich Staatschefs begegnen. Aber auch das Treffen zwischen Republikanern, Demokraten und Präsident Obama, das zurzeit in Washington stattfindet, wird als Gipfel bezeichnet. Vor laufenden Kameras suchen die beiden Parteien und der Präsident eine Lösung für die festgefahrene Gesundheitsreform. Ist das alles Show oder ist das ein ernsthafter Kompromissversuch? Peter Vögele.
Stühlerücken und ein Witz,
Komm endlich, Biden, sagte Präsident Obama zu seinem Vize. Überparteiliches Schmunzeln, doch dann ging's zur Sache. Und auch wenn der Ton zu viel war, wurden die tiefen Gegensätze rasch sichtbar. Amerika ist einfach zu groß, um mit einem einzigen Gesetz 17% des Bruttoinlandproduktes, das ist der Anteil des Gesundheitssektors, neu zu regulieren, sagte Senator Lamar Alexander namens der Republikaner.
Our country is too big, too complicated, too decentralized for Washington, a few of us here just to write a few rules about remaking 17% of the economy all at once.
Er verlangte einen Neustart von Grund auf und den Verzicht der Demokraten, eine abgespeckte Reform durch einen Verfahrenstrick, genannt Reconciliation, durch den Kongress zu peitschen. Einen Trick, der nur eine einfache und keine sogenannte Supermehrheit im Senat benötigt.
Before we go further today, that you, Mr. President, renounce this idea of jamming through on a partisan vote your version of the bill.
Glaubt man den Berichten im Vorfeld des Gipfels, ist das Treffen damit schon fast gescheitert. Denn die Demokraten wollen nach einem Jahr Verhandlungen nicht nochmals bei Null beginnen. Präsident Obama hat sich nach der Wahlniederlage in Massachusetts, die den Demokraten im Senat die Supermehrheit gekostet hat, trotz allem für eine große Reform entschlossen und will den erwähnten Verfahrenstrick nicht aus der Hand geben. Er hoffe, sagte Präsident Obama, dass dieses Treffen vor laufender Kamera nicht einfach politisches Theater sei.
I hope that this isn't political fear.
Aber wenn man sich nicht einig werde, dann werde den Amerikanern mit dieser live übertragenen Diskussion wenigstens die Standpunkte beider Seiten klar.
And if not, at least we will have better clarified for the American people what the debate is about.
Und das könnte laut Medienberichten das Hauptziel des Treffens vor laufender Kamera sein. Präsident Obama hat diese Woche nach dem einjährigen vergeblichen Hickhack im Kongress erstmals einen eigenen Vorschlag für eine Gesundheitsreform vorgelegt. 31 Millionen der 47 Millionen unversicherten Amerikaner sollen eine Versicherung erhalten, hauptsächlich durch Ausweitung des bestehenden staatlichen Programmes Medicaid für Arme. Die Pflicht zur Krankenversicherung soll im Grundsatz vorgeschrieben werden. Subventionen für Krankenkassenbeiträge erweitert und gleichzeitig großzügige Luxusversicherungen besteuert werden. Denn in der Regel zahlt der Arbeitgeber einen Großteil der Krankenkassenprämie, ohne dass dies als steuerbares Einkommen angerechnet wird. Und eine staatliche Versicherungskomponente ist nicht mehr vorgesehen. Die Republikaner wollen Kosten senken, einzelne Programme einführen, beispielsweise die hohen Kosten und teilweise überflüssigen Behandlungen reduzieren, die aus Angst vor den in Amerika ewig drohenden Prozessen entstehen. Beide Seiten, Demokraten und Republikaner, wollen den Wettbewerb erhöhen, denn manchmal werden Bundesstaaten von ein oder zwei Versicherungen monopolisiert. In Einzelfällen sind also gemeinsame Schnittmengen durchaus vorhanden. Ein großer, überparteilicher Kompromiss scheint aber nach Mehrheit der politischen Beobachter aus der Reichweite zu liegen.
Kompromissdebatte vor laufender Fernsehkamera, der Beitrag von Peter Vögele in Washington. Hohe Benzinpreise und die Wirtschaftskrise, diese beiden Hindernisse waren für den panzerähnlichsten Personenwagen der Welt zu hoch. Der Hummer-Geländewagen kam nicht darüber hinweg, er wird nicht mehr produziert. Das hat General Motors gestern bekannt gegeben, nachdem ein Verkauf der Marke nach China geplatzt ist. Das Ende des Hummers hat durchaus zeitgeschichtliche Tragweite, meint Isabel Jacobi in ihrem Nachruf.
Dieses Auto war eine Kriegsgeburt. Der erste Hummer erblickte das Licht der Welt im Jahr 1992, kurz nach dem Zweiten Golfkrieg, diesem medienwirksamen Event unter George Bush dem Älteren. War es nicht aufregend gewesen, so von der Sofaecke aus gesehen, wie diese Jungs in ihren gepanzerten Vehicles böse Saddamisten gejagt hatten? 20.000 sogenannte Humvees waren bei Operation Desert Storm durch die Wüsten Iraks gerast. Gratis Werbefläche, sagten sich die Militärfahrzeugproduzenten in den USA und warfen ein Jahr später den zivilen Hummer auf den Markt als Klon des militärischen Humvees. Einfach ein bisschen bunter, in purpurrot statt Khaki und mit viel Luxus für die Möchtegern-Kämpfer an der Heimatfront. Die Prominenz in Hollywood biss an. Als erster Actionheld Arnold Schwarzenegger und was Arnie in Hollywood hat, das wollen auch Joe und Jane in Suburbia und können es sich auch leisten, dank Billigkrediten und tief gestapelten Benzinpreisen und der Absenz eines ökologischen Bewusstseins.
Im Jahr 2003 kam der Hummer H2 auf den Markt, hochgezüchteter als sein Vorgänger mit seinen 390 PS und 22 Litern Benzinverbrauch. Inzwischen hatte sich General Motors die Erfolgsmarke längst einverleibt. Die amerikanische Autoindustrie setzte auf King Size, da wollte GM dabei sein. Der Hummer machte Rekordumsätze, just nach der Eroberung des Iraks, als erneut US-Truppen nach Bagdad brausten. Für den Sprecher des Feldherrn George Bush des Jüngeren war der Hummer das Symbol unseres gottgesegneten Way of Life. Nur, der Segen währte nicht ewig. Das grenzenlose Irak-Abenteuer kostete Geld und Blut, die Jungs und Mädels folterten politische Gefangene in Gefängnissen und die Befreiten liebten ihre Befreier nicht. Derweil platzte zu Hause die Blase, Wall Street kollabierte, die Konsumenten gingen bankrott und der Staat musste die Autoindustrie retten. Das Benzin ist heute teurer, Kredite kriegt nicht mehr jeder und der Klimawandel ist inzwischen auch bei den Amerikanern angekommen. In Afghanistan probieren die Amerikaner momentan einen Teilerfolg ohne zivile Opfer. Ja, das Kriegshandwerk verliert an Ausstrahlung, wenn der schnelle Sieg ausbleibt. GM versuchte zwar noch, die Marke zu zivilisieren mit dem kleineren, bescheidenen Hummer H3, doch ein Hummer bleibt ein Panzerwagen, auch im Mini-Format. Und darin will heute niemand mehr gesehen werden, nicht einmal die Chinesen. Und so stirbt der Hummer in Stille. Ruhe in Frieden, du Muskelprotz.
Ein Tschüss nicht nur an den Hummer, das war die frühere USA-Korrespondentin, heutige Echo-Produzentin Isabel Jacobi. Und das war Echo der Zeit. Verantwortlich war heute Roman Fillinger, für die Nachrichten Christian Lüscher, Mikrofon war Kaspar Selk. Das nächste Echo senden wir um 19 Uhr auf DRS2 und via Kabel, Internet und DAB auf DRS4 News und auf der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.